Ja, sehr schön, dass Sie wieder da sind. Wir wollen jetzt nun in einem Gespräch kommen. Das Gespräch ist ein Format, was manche von Ihnen schon kennen, manche aber noch nicht. Und für die, die es nicht kennen, erläutern wir es kurz. Wir sehen jetzt hier eine Riege von Experten, unsere drei Kollegen aus dem Team, Minister Dr. Gark, meine Kollegin Frau Ehmann. Und hier sehen wir drei leere Plätze. Wofür sind Sie da? Für Sie. Wir sind dafür da, wenn Sie sich beteiligen wollen an der Diskussion, kommen Sie hierher, setzen Sie sich einfach hin, schnappen das Mikrofon, wenn wir Ihnen das dann natürlich zugestehen, nehmen Sie das Mikrofon und dann beteiligen Sie sich an der Diskussion und dann gehen Sie auch wieder. Richtig. Naja, sonst müssen wir uns hier wieder festhalten und wir Sie dann doch unseren Sicherheitsbeauftragten raustragen lassen müssen. Also kommen Sie einfach für eine Zeit her, diskutieren Sie mit und dann gehen Sie wieder, damit Sie andere wieder dazukommen können. Das ist das eine Format, also das Live-Gespräch. Gespräch mit lebenden Menschen. Es gibt noch ein zweites Gesprächsformat, das ist das Mentimeter-Format. Das ist auch mit lebenden Menschen, aber da sieht man sie nicht. Da sind sie anonym, da können sie auch anonym bleiben. Also wir wollen beides kombinieren. Wir haben jetzt vorher beim Thema Mentimeter Fragen zu den Vorträgen gehabt. Bei den Fragen zu den Vorträgen ist uns, will ich ganz offen sagen, Digitalisierung. Alexander, schön wäre es, wenn es so einfach ist. Ich habe da einen tollen Vorschlag gemacht bei uns im Team, wie man die Fragen archiviert. Danach waren die Wagen weg. Sind jetzt nicht weg. Wir haben sie dann noch gerettet, sind jetzt abgetübt worden. Wir werden sie leider, müssen sie händisch vortragen. Also die Fragen, die vorgestellt worden sind an die Referenten, stellen wir gleich nochmal. Ja? Wir haben darüber hinaus, haben wir, was ist das jetzt hier? Genau, da hast du sie zusammengestellt schon, super, genau, hervorragend. Also die Fragen, die vorgestellt worden sind, die haben wir jetzt hier auch nochmal an die Wand geworfen. Bruno Kaltemort hat sie vorher schon aber lesen dürfen. So, das ist, also wir wollen ins Gespräch kommen, wir haben Fragen, wir haben Beiträge, Diskussionen und wir haben gleich am Anfang noch, bevor wir diese Fragen stellen, Magdalena, wenn du ganz kurz nochmal hier reingehst, wir wollten zum Auftakt unseres Gesprächs, wollten wir nicht nur die Fragen anschauen, sondern wollten Sie nochmal kurz beteiligen. Ja? Nämlich aus Ihrer Sicht, wo sollen diese Herausforderungen, die wir jetzt gleich nochmal diskutieren werden, die wir gehört haben, wo sollen die eigentlich bearbeitet werden? Sollen die global bearbeitet werden? Sollen die EU-weit bearbeitet werden? Sollen sie national bearbeitet werden? Sollen sie in Schleswig-Holstein bearbeitet werden? Warum wir das die Frage stellen, das werden Sie gleich merken, soll sich auf 100 addieren, die Zahl. Das werden Sie im Programm leicht sehen, das kann man leicht bearbeiten. Weil wir gerne wissen wollen, anteilsmäßig, wo Sie selbst, wie Sie hier sitzen, die Rolle von Schleswig-Holstein sehen. Weil wir müssen ja den Minister hier und drumherum, die ganze Regierung, ja auch dafür in Verantwortung nehmen. Ja, und je weniger Schleswig-Holstein draufsteht, umso unbeschwerter können wir diskutieren. Umso mehr ist es eigentlich, unwichtiger sind wir, umso mehr machen wir hier sozusagen eine rein akademische Diskussion. Ach, schon was Blödes. Das wollte man natürlich nicht. Aber wir warten jetzt mal auf die Ergebnisse. So, und wir kommen also ins Gespräch mit Ihnen. Und wir haben jetzt knapp anderthalb Stunden Zeit, eine Viertelstunde Zeit. Wir hoffen, dass die Zeit kurzweilig vergeht und wir am Ende ein bisschen bereichert sind. Ihr müsst euch jetzt nicht ständig umdrehen, das wird sich schon noch verändern. Aber es freut uns, dass wir ein bisschen Neugier da ist. Wir sind noch nicht so ganz perfekt ausgestattet, dass wir da drüben auch nochmal Bildwände haben. Es kommt alles später, wenn wir digitalisiert leben, dann haben wir es hier virtuell vor uns. Ja, wir könnten aber vielleicht mit den ersten Fragen beginnen. Magda, willst du uns einfach nochmal vorlesen, die Fragen an die Kollegen, während hier die Antworten gestellt werden? Lies es einfach nochmal vor. Frage an.
An Herrn Kaltenborn wurde als erstes die Frage gestellt, warum hilft die Verlängerung der Lebensarbeitszeit denn nur kurzfristig? Der Quotient Rentner zu Erwerbstätigen verbessert sich doch auch dauerhaft.
Soll ich gleich mal antworten?
Ja, ein bisschen gleich antworten. Ja.
Okay, also es ist so.
Aber du musst das Mikrofon richtig. Du musst richtig reinbeißen geradezu, sonst geht es
nicht. Jetzt besser? Ja, jetzt ist besser. Also es hilft nicht nur kurzfristig, aber hauptsächlich kurzfristig. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass mit der Verlängerung der Lebensarbeitszeit ja auch zusätzliche Rentenansprüche verbunden sind. Und das heißt, Die Renten fallen dadurch dann natürlich auch höher aus. Das ist der wesentliche Effekt, weswegen es, wenn man es als einmalige Maßnahme macht, eben nur kurzfristig hilft, während wenn man das sukzessive macht, also so wie jetzt ja im Prinzip die Regelung auch ist, dass man über einen Zeitraum von 20 Jahren eine Verlängerung um 2 Jahre der Lebensarbeitszeit herbeiführt, dann bringt es natürlich auf alle Fälle für diese 20 Jahre wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Aber als dauerhaft bleibt davon nicht so sehr viel übrig. Ein bisschen was bleibt davon in der Tat übrig, weil sich dieser Quotient verbessert, aber gleichzeitig eben erhöhen sich auch die individuellen Rentenansprüche, die daraus resultieren.
Dann gleich die zweite.
Darf ich gerade mal doch eine Nachfrage stellen, weil darüber haben wir immer diskutiert im Team über diese Frage. Ist es aber nicht trotzdem so, dass die Relation der Beitragszahler zu den Inanspruchnehmern, Renteninanspruchnehmerinnen, natürlich sich doch strukturell verändert? Also wenn der Anteil der Beitragszahler sich bis auf Richtung 70 ausweiten würde oder sogar noch länger, dann würde ja der Altersquotient sich auch verändern.
Also die Relation, das war ja auch Teil der Frage, die Relation verbessert sich in dem Sinne, dass es zunächst so zu sein scheint, dass es besser finanzierbar ist, aber gleichzeitig haben die Rentner, die dann weniger sind, individuell alle höhere Rentenansprüche, weil sie länger gearbeitet haben. Und das frisst das nicht vollständig, aber weitgehend wieder auf diesen Effekt.
Sind das gleich zwei Anwendungen?
Kurz ergänzt, wie ist es mit der Regel?
Mikrofon bitte.
Aber was ist mit der Regel Altersgrenze? Wenn man die auch mit hochnimmt, dann führt das ja dazu, dass Leute, die eben früher in Rente gehen, entsprechende Abschläge haben. Beziehungsweise Leute, die dann länger arbeiten, nicht so hohe Zuschläge bekommen.
Ja, also es ist eine Literaturstudie, es gibt jetzt nicht das eine Ergebnis, es gibt mehrere Studien, die sich mit der Frage befassen. Ich kriege das jetzt nicht hundertprozentig zusammen, wie fein die diese Differenzierung gemacht haben, ob Verlängerung der Lebensarbeitszeit hieß manchmal, aber nicht immer, auch Erhöhung der Regelaltersgrenze. Also die ist in einem Teil der Studien mit berücksichtigt und das ist so das Ergebnis, was grosso modo dabei herauskommt. Was die einzelne Studie dann als Ergebnis hat, das mag davon dann ein bisschen abweichen.
Hier will ich gar nicht so akademisch machen, aber das hängt doch mit Sicherheit auch damit zusammen, inwieweit von mir aus gar nicht von der Politik, sondern von der Wissenschaft betrachtet wird, erhöhe ich das Renteneintrittsalter ganz bewusst als Maßnahme zur Stabilisierung und wie verhält sich das mit der prognostizierten Länge von Lebenserwartung? Also wenn ich politisch, soll ich wirklich länger was davon haben, soll ich mehr was davon haben? Sie haben also wunderbar gesagt, irgendwann ist dieser Zeitraum, wo ich das nach hinten verschiebe, auch mal aufgebraucht. Also ich werde einen 90-Jährigen auch in 30 Jahren vermutlich nicht mehr arbeiten lassen. Das heißt, die spannende Frage ist doch, wie verhält sich dieses Delta, ich erhöhe das Renteneintrittsalter und das Delta aus steigender Lebenserwartung, wie verhalten sich die beiden Größen zueinander?
Das ist in der Regel ja auch so die Idee dieser Konzepte, dann allerdings Erhöhung der Regelaltersgrenze, dass man so grosso modo sagt, 2 Drittel Erwerbsleben, 1 Drittel Ruhestand, wenn man mal die Kindheit weglässt. Und diese Relation versucht man konstant zu halten. Und dann sagt man, also wenn die Lebenserwartung um 3 Monate steigt, dann verlängere ich eben die Lebensarbeitszeit oder die Regelaltersgrenze erhöhe ich um 1 Monat. Das ist auch die Idee bei einigen dieser Konzepte, die sagen, wir verlängern das. Aber dieser Effekt oder dieser Zusammenhang ist ja eher die Begründung, warum mache ich es gerade genau so oder warum mache ich es in genau diesem Zeitraum um 1 Monat und nicht gerade um 2 Monate. Aber davon unabhängig ist ja die Frage, was ist der Effekt, wenn ich die Regelaltersgrenze und damit dann nachlaufend die Lebensarbeitszeit um x erhöhe, was ist eigentlich der Effekt? Und der Effekt ist eben vor allem in kurzfristiger Natur, ein bisschen auch dauerhaft, aber der wird eben aufgefressen zu einem relevanten Teil von den höheren Rentenansprüchen, die damit verbunden sind. Und die höheren Rentenansprüche kommen selbst dann zustande, wenn die Regelaltersgrenze erhöht wird. Also insofern ist der Effekt dann wiederum nicht so entscheidend.
Ja, wir haben jetzt hier noch, wir haben gerade mit lange schon besprochen, wir machen erstmal die Fragen zu Ende, dann kommen die ersten Diskutanten. Machen wir es zügig durch, wir können jetzt lange trotzdem kurz diskutieren. Du hast noch 3 weitere Fragen. Magdalena, willst du sie kurz präsentieren?
Wie hoch müssten denn die Wanderungsgewinne sein, um die Demografie auszugleichen?
Merkt ihr das? Gleich die nächste Frage.
Wie hoch müsste denn der Rentenversicherungsbeitragssatz bis 2060 steigen, wenn das Rentenniveau gehalten werden sollte?
Oh, okay, dritte Frage.
Die Vorschreibung Defizit Sozialversicherung und Gewinn Gebietskörperschaften. Aber kann Deutschland wirklich bei Kita und Bildung sparen, wenn Digitalisierung viel mehr Bildung braucht?
Herr Dr. Kaltenborn.
Okay, ich fange mit der letzten an, weil die ist am leichtesten zu beantworten.
Ach, was?
Also, ich habe ja vorhin gesagt, es ist eine Literaturstudie und das, worauf sich die Frage bezieht, sind wahrscheinlich diese Globalzahlen, wie viel implizites Defizit ist in den einzelnen Zweigen der sozialen Sicherung vorhanden, und bei den Gebietskörperschaften ist es eben ein Überschuss, und das ist jetzt die Frage, naja, kommt dieser Überschuss denn überhaupt zustande, wo wir da zum Beispiel in der Kita eigentlich mehr für Bildung investieren müssen angesichts der Digitalisierung. Diese Studie geht davon aus, dass das alles konstant bleibt. Das heißt, sie geht davon aus, was auch immer jetzt in Bildung, in Kitas investieren wird, das bleibt so. Und zwar bezogen immer auf das einzelne Kind. Das heißt, wenn wir eine Geburtenrate haben von weniger als 2,1, so wie wir jetzt haben 1,4 oder wegen meiner auch 1,6, bedeutet das, dass die Ausgaben für Kita künftig rückläufig sind. Weil diese Studie geht davon aus, es gibt einen konstanten Betrag pro Kind, der ausgegeben wird. Und da wir immer weniger Kinder haben, folgt dann daraus, dass weniger für Kitas ausgegeben werden. Es gilt auch für andere Bereiche, für Schulen und so weiter. Alles, was eben an den Kindern dann hängt. Das kann man zu Recht in Frage stellen. Und zwar auf zweierlei Wegen. Zum einen kann man die Frage stellen, wenn man möchte, dass gewissermaßen das zunächst einmal, das wäre der erste Gedankenschritt, dass das Bildungsniveau in der Kita gleich bleibt. Also ich will es gar nicht erhöhen wegen der Digitalisierung, sondern ich will es gleich halten. Geht das eigentlich mit dem gleichen Geldbetrag pro Kopf, wenn die Zahl der Kinder rückläufig ist? In Kiel geht das wahrscheinlich. Auf dem Dorf ringsherum geht es nicht, weil wir Größenprobleme haben. Also eine Kita ist entweder da oder nicht da. Und eine Kita-Gruppe ist entweder da oder nicht da. In Kiel kann ich aus 5 Kitas vielleicht 4 machen und kann die sinnvoll betreiben. Auf dem Dorf, wo ich sowieso nur eine Kita-Gruppe habe, wenn da 2 Kinder weniger sind, habe ich deswegen nicht weniger Kita-Gruppen, nicht weniger Betreuer und so weiter. Also da habe ich ein Größenproblem, Skalierungsproblem. Das ist das eine, dass man unter Umständen das reale Leistungsniveau nicht aufrechterhalten kann mit einem konstanten Betrag pro Kind, wenn die Zahl der Kinder rückläufig ist. Der zweite Punkt ist, möchte ich in einzelnen Bereichen, und der geht dann aber wirklich über diese Studie dort hinaus, möchte ich in einzelnen Bereichen, zum Beispiel Bildung, das kann man aber auch für ganz viele andere Bereiche in Frage stellen, will ich da nicht eigentlich mehr staatliche Leistungen haben? Das berührt aber dann die Frage, dass diese ganzen Studien, die ich da zitiert habe, oder jedenfalls den Teil, den ich davon aufbereitet habe, die gehen von der Annahme aus, alles an Regelsystem bleibt so, wie es ist, und wir gucken uns mal an, was würde passieren, wenn. Ich habe ja auch am Anfang und am Ende meines Vortrags betont, das ist eben eine fiktive Frage. Was würde passieren oder was könnte passieren, wenn wir alles so lassen würden, wie es ist? Wir wissen alle, dass wir es nicht so lassen werden, und das ist dann eben einer der Punkte, wo man sich anders entscheiden kann, und dann kostet das natürlich mehr. So, dann die Frage Rentenniveau. Also wenn ich das jetzige Rentenniveau halten wollen würde im Jahr 2060, wie hoch müsste dann der Beitragssatz sein? Ich kann es Ihnen insofern nicht ganz genau sagen, weil mir ist keine Studie dazu bekannt, die das so ausgerechnet hätte, aber ich kann Ihnen zumindest eine Daumenrechnung präsentieren. Wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, haben wir im Augenblick ein Rentenniveau ungefähr von 48% im Jahr 2060, ungefähr prognostiziert, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, von 41%. Das heißt 7 Prozentpunkte weniger ausgehend von 48%. Das ist ungefähr oder sogar ziemlich genau ein Siebtel weniger. Oder andersrum, ich müsste ein Sechstel die Leistung erhöhen im Jahr 2060. Jetzt ist die Anschlussfrage, wir haben ja einen relevanten Anteil an Bundesfinanzierung in der Rentenversicherung. Im Augenblick sind es, je nachdem, welche Leistung man jetzt genau einbezieht und welche nicht, aber so in der Größenordnung von 30%. Nehmen wir mal an, diesen Anteil würden wir konstant halten und sagen, dass, also an diesem Regelsystem ändern wir nichts. Dann müsste ungefähr der Beitragssatz im Jahr 2060, wenn ich statt 48% Rentenniveau haben will, ungefähr um ein Sechstel höher sein, als er hier prognostiziert ist. Also das heißt, statt 24% ungefähr 28%. Das ist eine Daumenrechnung, die ist aber sicherlich nicht komplett falsch. So, dann die Frage, wie viel Wanderungsgewinne müssten wir dann haben, was eigentlich genau aufrechtzuerhalten, ist ja dann schon die Anschlussfrage. Die Altersstruktur der Bevölkerung, die Größe der Bevölkerung, ich würde mal sagen, wenn wir es jetzt im Kontext von sozialer Sicherung diskutieren, dann eigentlich müsste es gehen, um die Altersstruktur aufrechtzuerhalten. Und da müsste man ja sowas sagen wie, wir halten die Zahl der Personen im Erwerbsalter, also man kann es jetzt nicht für jeden einzelnen Altersjahrgang, so genau kann man auch keine Zuwanderung organisieren, sondern könnte man so grob sagen, die Personen im Erwerbsalter in Relation zu den Personen im Ruhestandsalter, also diesen Altenquotient, wenn man den konstant halten wollen würde. Ich kenne jetzt keine genauen Zahlen dazu, ich habe auch dazu mal den einen oder anderen Vortrag gehört, wo ich mich im Sinne des Mal auch da über den Daumen gesagt wurde, wir bräuchten so Wanderungsgewinne von 600.000, 800.000 im Jahr, um das aufrechtzuerhalten.
Das ist vierfache von
genau. 200. Das ist komplett unrealistisch. Also als erstes würden wir dann Polen leerräumen und als zweites welches Land? Also woher sollen die denn alle kommen? Die Länder um uns rum, die haben die gleichen demografischen Probleme wie wir. Also wenn wir anfangen, den Franzosen oder den Briten oder den Österreichern die Menschen abzuwerben, was machen die denn dann? Wo sollen die herkommen? Das ist komplett unrealistisch in diesen Größen, auf Dauer. In einem Jahr kann das natürlich mal sein, aber in 10 Jahren hätten wir dann 6, 8 Millionen und in 20 Jahren hätten wir dann 12, 16 Millionen. Dann könnten wir ein paar Nachbarländer dann langsam auflösen.
Okay, ich glaube, das waren die Fragen. Ja, okay. Gut, jetzt sind wir zu den Fragen durch. Da gab es noch eine Frage. An Herrn Dr. Speermann. Herr Speermann, kurze Frage an dich.
Ihre optimistische Prognose des Produktivitätszuwachses trotz Klimaerwärmung und Artensterben?
Ja, ruhig einschalten, schade nichts. Ja. Ja.
Produktivität, Steigerungen ist ja nicht automatisch verbunden mit schlechterem Klima oder mit weniger Arten, sondern ist ja die Frage, wie wir in einzelnen Sektoren Arbeitsproduktivitätssteigerungen realisieren können. Ja. Und Produktivitätssteigerung heißt erstmal gegebenen Output mit weniger Input. Wenn dieser weniger Input verbunden ist eben mit weniger Klimaschädlichkeit, dann geht Produktivitätssteigerung einher mit einer Verbesserung des Klimas. Also es kommt sehr stark darauf an, wie man die Produktivitätssteigerungen herstellt. Und bei der Frage steckt offensichtlich implizit drin, mit dem bestehenden Input noch mehr Output und dieser noch mehr Output ist dann eben klimaschädlich. Und ich habe es gerade umgedreht. Produktivitätssteigerung geben Output und weniger Input. Und da kommt es darauf an, wie wir diesen Input dann gestalten und der dann eben mit weniger Klimaschäden verbunden sein.
Ja, das ist doch eine klare Antwort. Sind wir jetzt durch?
Jetzt kommen nur noch Fragen an
alle, die bewerben in unserem Herzen die Fragen. Beantworten wir nicht alle, sonst kommen wir nämlich nicht unsere Diskutanten. Kannst du die Fragen vorlesen, bewerben in unserem Herzen, beantworten sie zum richtigen Zeitpunkt. Bitte?
Wo sind die Pensionslasten erfasst? Bei der expliziten oder bei der impliziten Verschuldung? Oder sind auch die Wissenschaftlerinnen am
Zukunftslauf? Eine sehr schöne Frage. Wir freuen uns über alle guten Fragen. Aber jetzt gehen wir erstmal gar nicht weg von den Wissenschaftlerinnen, sondern gehen wir zu den Politikerinnen. Frau Lange ist bei uns als Diskutantin, Oberbürgermeisterin von Flensburg. Ja, na, okay. Wollen Sie ein Mikrofon in die Hand nehmen? Sie wollen hier was beitragen. Anschalten und dann loslegen. Ja.
Ja, vielen Dank. Ich habe einfach die Gunst der Stunde genutzt, weil mir aufgefallen ist, dass was wir an Vorträgen gehört haben und an Vorschlägen, die sich in Ihren Vorträgen schon enthalten haben, sich sozusagen immer wieder Vorschläge auch aufbereitet werden, die wir eigentlich alle kennen. Geburtenrate könnte gesteigert werden, die Regelarbeitszeit könnte verlängert werden und so weiter und so fort. Es wird auch angesprochen, die Errungenschaften Digitalisierung, die ich auch als Errungenschaft betrachte, weil es immer auch das Ziel des Menschen war, Arbeitserleichterung zu schaffen. Und das werden wir, glaube ich, und da war ja auch der Appell, wir sollen in großen Zeitabschnitten denken, wir sollen also über Legislaturperioden hinweg denken, komplett richtig. Also wenn wir mal die nächsten 50 Jahre denken, erhoffe ich mir sogar, dass wir mit einer gut performten Digitalisierung mehr Klimaschutz produzieren können, mehr Menschlichkeit produzieren können. Also ich glaube, wir produzieren einfach in Zukunft auch andere Dinge. Das macht es ja gerade ganz, ganz spannend und wenn wir das schaffen, kann es ja wirklich auch gut gelingen. Allerdings, das, was ich an Vorschlägen gehört habe, ist sozusagen nichts Neues und auch nichts, was wir wirklich gut beeinflussen können. Und Sie haben es ja jetzt eben gesagt, wo sollen die herkommen? Wo sollen die mehr Kinder herkommen? Wo sollen die Fachkräfte herkommen? Wir können uns ja auch gegenseitig national nicht immer nur kannibalisieren. Deswegen wäre meine Frage, Und darüber habe ich noch nichts gehört. Auch die Zahlen, die präsentiert worden sind, sind sehr global präsentiert. Da ist nicht unterschieden zwischen Männern und Frauen. Da ist nicht unterschieden zwischen, welche Art von Arbeit wird eigentlich oder wie wird gerade einbezahlt. Wir haben nämlich, und das sind auch Errungenschaften in der Gleichstellungspolitik durchaus, ja die Situation, dass immer mehr Frauen auch arbeiten und einzahlen. Allerdings arbeiten da die meisten in Teilzeit. Und allerdings, jetzt schwenke ich mal um auf die Männer, ist Teilzeit auch eine Errungenschaft. Immer mehr Menschen insgesamt arbeiten gerne in Teilzeit, weil nämlich das moderne Thema Work-Life-Balance ein Thema ist. Und deswegen ist Teilzeit nicht zu verteufeln. Wir müssen gute Regelungen finden, wie Menschen, die zum Beispiel ein Leben lang in Teilzeit gearbeitet haben, mit einer guten Rentenquote am Ende auch eine Rente rausbekommen, mit der sie leben können. Also der Kontext Leben. Das ist, glaube ich, eine Unbekannte, wenn ich in die Zukunft gucke. Was kostet mich denn die Miete in 50 Jahren? Oder was kostet denn das Leben in 50 Jahren? Und deswegen sind das natürlich sehr abstrakte Zahlen, die Sie nur präsentieren können. Nochmal zurück auf meine Frage. Wie können wir auch bei der Gestaltung eines Zukunftslabors diese Faktoren, die wir ja als politische Ziele auch ausrufen, Gleichstellungsfaktoren, Teilzeitfaktoren, Work-Life-Balance-Faktoren, die wir ja übrigens im Rahmen der Gesundheitspolitik wollen, weil wir wollen länger gesund bleiben und wir wollen lange leben und gesund leben. Menschen, die 60 Stunden die Woche arbeiten, ein Leben lang, können gar nicht gesund alt werden. Also all das muss unter einen Hut gebracht werden und meine Frage ist jetzt im Grunde nochmal wieder zurück an die Vortragenden. Ist das schon untersucht, ist das abgebildet oder ist das jetzt genau die Aufgabe, die wir in einem Zukunftslabor abbilden müssen?
Okay, vielen Dank. Gibt es jemanden
direkt? Ja, ich versuche zumindest mal mit einer Teilantwort. Also, Sie haben zum einen die Frage gestellt, Projektion, wie ist es mit Frauen, haben Sie aufgeworfen als Frage, aber die kann man natürlich im Prinzip beliebig weiter ausdifferenzieren, ja, auf einzelne Gruppen. Ich hatte vorhin gesagt, also auch zu meinem Leidwesen, das ist jetzt eine Literaturanalyse, die bezieht sich auf das, was in der Literatur schon da ist. Da ist relativ wenig zu da. Ich habe vorhin eine Studie erwähnt, die dazu was hat, und die hat in der Tat auch einen Unterschied zwischen Frauen und Männern, den trage ich jetzt einfach mal nach. Das ist nicht die umfassende Antwort auf Ihre Frage, sondern das ist ein kleines Detail, aber daran wird vielleicht auch deutlich, wo die Schwierigkeiten sind in der Beantwortung Ihrer Frage, die Sie völlig zu Recht aufwerfen. Hier ist unterschieden, nach Ihrer Studie hatte ich vorhin schon erwähnt, die Anwartschaften, die an Alterssicherungssysteme da sind. Also wenn jemand das reguläre Renteneintrittsalter oder Ruhestandsalter erreicht in dem jeweiligen System, aber bis dahin nicht mehr weiter einzahlt, wie viel würde er oder sie dann kriegen, die Frage. Das ist unterschieden nach Geburtsjahrgängen, sind mal 5 Jahrgängen zusammengefasst und nach Geschlecht. Jetzt ist ein bisschen die Schwierigkeit, das hatte ich vorhin erwähnt, jemand, der 60 ist, hat natürlich weniger Zeit, noch weitere Anwartschaften aufzubauen, als jemand, der 45 ist. Das heißt, ich kann nicht direkt Anwartschaften von 45-Jährigen und 60-Jährigen miteinander vergleichen und sagen, die 45-Jährigen haben viel weniger Anwartschaften, ganz furchtbar. Die haben ja noch 15 Jahre länger. Insofern schwierig. Aber was hier ein kleines bemerkenswertes Ergebnis ist, für die Frauen, Geburtsjahrgang 1957 bis 61 ist hier verglichen. Das ist der rentennahe Jahrgang und dann, oder Jahrgänge, und dann die nächsten 5, Jahrgang 62 bis 66. Und da ist es so, dass bei denen im Jahrgang 62 bis 66, obwohl die im Schnitt noch 5 Jahre länger Zeit haben, Anwartschaften aufzubauen, gibt es dort weniger Frauen mit geringen Anwartschaften als bei den rentennahen Jahrgängen. Das heißt, also da kann man trotz dieser ja noch längeren Zeit jetzt schon eindeutig sagen, selbst wenn jetzt aufhören würden zu arbeiten, stehen sie schon besser da als die 5 Jahrgänge vorher. Das hat sicherlich was mit der zugenommenen Frauenerwerbsbeteiligung zu tun. So, alle anderen Ergebnisse, die ich hier habe, ja, getrennt nach Geschlecht und Altersgruppen, sind so, wie man sie halt erwartet, weil der zeitliche Abstand zur Rente größer ist. Damit kann ich nicht viel anfangen, da kann ich nicht sagen, ob der Unterschied jetzt groß oder klein ist. Und das ist ein bisschen, deswegen habe ich die vorhin auch weggelassen, weil die eigentlich kein bemerkenswertes Ergebnis hat, sondern mehr auf ein methodisches Problem hinweist. Ich hätte sehr gerne Studien dazu herangezogen. Es gibt sehr wenig. Ich kann auch eine weitere erwähnen, die von mir selbst ist, die aber auch nur einen ganz kleinen Baustein liefert, nämlich die Frage der Empfänger von Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung, Projektion bis 2030, ja, auch ein ganz kleiner Baustein, differenziert nach Geschlecht. So, da zeigt sich, ist aus meiner Sicht eigentlich erstaunlicherweise, wenn ein Geburtsjahrgang einmal in die Altersgruppe gekommen ist, Grundsicherung empfangen zu können, also jetzt 65 plus ein paar Monate ist, ich habe das dann für die 66-Jährigen gemacht, dann zeigt sich zu meiner Überraschung und auch zur Überraschung von anderen, dass diese Quote derjenigen, die dann Grundsicherung empfangen, im Prinzip bis zum Tod praktisch unverändert ist. Da gibt es, obwohl es rein raus gibt, ist in das System, der Durchschnittsbestand ist eigentlich immer konstant der gleiche. So, das erlaubt eine ganz gute Projektion zu machen. Man hat sich gezeigt, in den letzten Jahren, von Geburtsjahr zu Geburtsjahr, ist der Anteil der Grundsicherungsempfänger immer weiter gestiegen. Das kann man jetzt fortschreiben oder konstant halten. Egal, ob man es weiter steigen lässt oder konstant halten lässt, die Quote nimmt zu. So, und das Bemerkenswerte, weil Sie eben auch fragten nach Geschlecht ist, da ist es seit 2 Jahren oder seit 2016 andersrum. Da ist die Quote bei den Männern höher als bei den Frauen. Und das ist natürlich dann auch die Projektion, dass tendenziell die Altersarmut bei Männern höher sein wird als bei Frauen. Auch vielleicht ein etwas überraschendes Ergebnis, hängt aber sicherlich auch mit der gestiegenen Frauenerwerbsbeteiligung zusammen. Das sind 2 kleine Bausteine, die jetzt auch nicht sehr weit in die Zukunft reichen, nur in so einem Projektionszeitraum von 10 Jahren. Alles, was darüber hinausgeht, habe ich nichts gefunden. Die Frage hätte ich sehr gern auch beantwortet. Dann haben Sie noch gefragt, Vorschläge für Reformen, die sind hier so hier und da angedeutet und es ist auch nichts Neues, da gebe ich Ihnen auch recht. Das war auch nicht das Ziel der Literaturanalyse. Ne? Wir sind jetzt hier in dem ersten Schritt, insofern war es eine Bestandsaufnahme. Eine ganze Kleinigkeit würde ich gerne noch nachtragen zu der Frage, die Pensionslasten sind bei der impliziten Staatsschuld erfasst, nicht bei der expliziten.
Ja, bei mir wird es kürzer, keine Sorge. Sie sprechen ja 2 ganz wichtige Punkte an. In der letzten Woche ist diese OECD-Studie erschienen und die hat gesagt 2 Dinge. Wir sind im Arbeitsmarkt sehr, sehr gut aufgestellt in Deutschland im internationalen Vergleich, aber an 2 Stellen schlecht. Das ist zum einen die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen und das ist zum anderen der Arbeitsstress. Das heißt, die Work-Life-Balance stimmt eben noch nicht. Und an diese Baustellen muss man tatsächlich ran. Und wenn man jetzt einfach nur diese Literaturstudie sich anguckt, dann fallen 2 Dinge auf. Das eine fällt auf, dass das Thema soziale Flankierung meistens im Halbsatz erledigt wird oder in 2 Sätze erledigt wird. Also ich verfolge die Studie jetzt ja viele Jahre und da ist erstmal so die große Begeisterung über diese neuen technologischen Errungenschaften. Ja. Aber das, was es bedeutet für die Menschen, sich ständig neu aufzustellen, neue Kompetenzen zu erwerben, das wird einfach so abgetan, so, ach, das kriegen wir schon irgendwie hin, ja, und das ist fahrlässig. Und hier liegt ja der Fokus genau auch darauf. Das Zweite, was auffällt, dass in den letzten Jahren bei diesen Studien immer mehr das Thema der Qualifizierung kommt. Und an der Stelle kann man sehr, sehr innovativ sein. Leider jetzt noch nicht in diesem Zwischenbericht, aber ganz sicher im Endbericht. Und genau in diesem Feld auch viel selbst schon publiziert und bei dem neuen BMAS-Bericht finden Sie auch ein paar neuere Ideen, die eben über flexible Vollzeit- oder Langzeitkonten hinausgehen. Und an der Stelle muss innovativ gedacht werden.
Dankeschön.
Ja, vielleicht darf man trotzdem einen Satz aus meiner Sicht. Wir sind jetzt am Anfang. Was Sie wollen, sollten wir machen, aber beobachten Sie uns. Ja, tun Sie das, beobachten Sie und intervenieren Sie. Naja, schauen Sie, es ist wahnsinnig schwer zu sagen, wie wird das Leben in 20, 30 Jahren sein, ohne in so einen Science-Fiction-Modus abzudriften. Ja, das ist die Zukunftsforschung, es gibt eine ganze Reihe von Studien in den letzten Jahren, ich bin da auch seit vielen Jahren daran beteiligt, das ist nicht so einfach, sowas sozusagen so in der Zukunft nachzudenken, dass es nicht einfach nur spekulativ ist, zugleich, dass es aber Fantasie und Kreativität freisetzt. Und das heißt, es muss auch ein kommunikativer Prozess sein. Und insoweit freut mich, wenn Sie kommen und wenn Sie beim nächsten Mal wieder hier sitzen oder wir vielleicht auch mal nach, wie heißt dieses schöne Städtchen, wo Sie residieren? Flensburg. Ja, so schön.
Das kann man gar nicht vergessen.
Ja, dann laden Sie uns zu uns aber auch mal dorthin ein. Gut, bis dann. Okay. Der nächste Beitragende. Herr, ja. Ihr Name nochmals?
Herr Wiese, Stefan Wiese,
ja,
Seniorenberatung Lübeck. Ich habe also 2 kleine Fragen. Das geht also einmal.
Ach, du musst eingeschaltet werden.
Ist nicht eingeschaltet.
Nee. Lange hat es professionell ausgeschaltet.
Ja, jetzt geht es. Ja. Ich habe also 2 Punkte zum Thema also der Finanzierung. Da wird hier immer gesagt, man müsste Verlängerung der Lebenszeit, es wird hier gerechnet. Ist beabsichtigt, da ja das Zukunftslabor für die Landes- und also auch gewisse Leitlinien erarbeiten soll für die Bundesebene, andere Finanzierungsmöglichkeiten gerade der Sozialsysteme aufzuzeigen. Das heißt, dass zum Beispiel in die Pflegeversicherung, in die Krankenversicherung, in die Rentenversicherung alle Einkommen, alle Vermögen, alle Kapitalerträge einzahlen, dass dort also es versucht wird, also zu einer besseren Finanzierung und zu einer nachhaltigeren Finanzierung zu kommen. Und ich denke, das würde also schon wesentlich helfen. Sie sprachen das Modell Italien an. Das Modell Italien, dieses Reddito, ist also nun eigentlich gar kein so Modell, was so gut ist und das wesentlich also durch die Lega dort beeinflusst ist. Aber man kann schon von Italien lernen. In Italien gibt es eine sehr hohe Wohnungseigentumsquote im Condominio, wie auch in Griechenland, wie in Spanien. Warum kann man nicht ein Grundeinkommen so gestalten, dass zum Beispiel ab dem ersten Lebensjahr praktisch bis zum 18. sich die Menschen das auszahlen lassen können und dann haben sie je nach Höhe, gehen wir mal von 1.000 Euro aus, dann 260.000 oder mehr, als so ein Grundstück für eine Eigentumsbildung im Wohneigentumsbereich, was dann gleichzeitig im Grunde den Wohnungsmarkt und den Mietwohnungsbau entlasten würde, ohne dass man so stark in Neubau orientieren müsste, weil es dann also auch Möglichkeiten gibt, also die dann entsprechend also nicht so stark da diese Sachen zu machen. Dann eine andere Finanzierungsmöglichkeit, wo wir ganz wesentlich auch entsprechend darauf betonen legen sollte, das ist das Thema der Energiesteuern, das heißt eine CO2-Abgabe in einer entsprechenden vernünftigen Höhe, das heißt, die müsste dann schon bei 60, 70 Euro pro Tonne im Anfang liegen, ähnlich wie in der Schweiz. Da liegt sie bei 98 Euro pro Tonne und dort erhalten die Bürger, Bürgerinnen dann von der Krankenkasse eine Gutschrift jedes Jahr entsprechend und da wäre natürlich eine Möglichkeit, entsprechenden eine vernünftige Sozialversorgung, ein vernünftiges Sozialsystem mit den dringenden Erfordernissen des Klimaschutzes also entsprechend zusammenzubringen, denn wir müssen beides haben. Wir brauchen eine vernünftige Sozialversorgung und wir brauchen vernünftigen Klimaschutz, weil wir stehen bei der Klimaerwärmung nicht mehr 5 vor 12, wir stehen 5 nach 12.
Na super, also was die Senioren sich einfallen lassen, super, ja. Wer will antworten? Also auf das Steuer. Stefan, komm, du erzählst mal was zu. Ich finde es eine sehr wichtige Frage, die Verknüpfung von Steuer, von Umwelt- und Sozialfinanzierungsfrage.
Ja, genau. Vielen Dank für die interessanten Anmerkungen. Genau, also Steuerfinanzierung, soziale Sicherung gibt es ja bereits. Ja, also sozusagen, da werden wir schon erheblich. Ich hatte ja auch vorhin so eine Zahl aufgebraucht, 3,5% allein schon die Bundeszuschüsse. Wir kommen natürlich auch stark aus dieser äquivalenzbezogenen Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Da haben wir diese Tradition in Deutschland und haben es irgendwie nie geschafft, in so ein stärker grund- oder volksversicherungsorientiertes System hineinzugehen. Viele die Elemente, die wir auch untersuchen, haben ja zumindest Bürgergeld, Grundeinkommen, hat ja Elemente davon. Problem aber natürlich, klar, die Finanzierung muss bereitgestellt werden. Wer soll das bezahlen? Das deuten Sie eben an. In der Vergangenheit haben wir ja auch viele, also diese Reformen ja gemacht, da haben wir aber eher die indirekten Steuern erhöht, die Mehrwertsteuer oder auch die gute alte ökologische Steuerreform, um bei Ihrem Punkt direkt anzukommen. Das haben wir ja gemacht. Wir haben die Energie, damals hieß es noch Mineralölsteuer, Stichwort Tanken für die Rente, Rasen für die Rente, was übrigens gar nicht so schlecht funktioniert hat. Wir hatten vor 2, 3 Wochen nochmal, anlässlich von 20 Jahren ökologische Steuerreform, war dieser Tage das Jubiläum. Am 1.3.1999 hat die rot-grüne Bundesregierung das eingeführt. Ökologisch praktisch keinen Effekt gehabt, aber sozialpolitisch durchaus erfolgreich, weil bis heute in die Rentenversicherung dadurch 20 Milliarden mehr reingestopft werden. Und das führt eben dazu, dass der Rentenbeitragssatz niedriger ist und das Rentenniveau etwas höher ist. Hat sozial, so haben wir das kommentiert, hat sozialpolitisch durchaus funktioniert, aber so richtig populär wird die ganze Aktion natürlich nicht, weil natürlich die Belastungen da waren. Auch die Verteilungswirkung war natürlich so, dass die Mittelschichten, die gehobenen Mittelschichten, die Arbeitnehmer natürlich entlastet wurden bei den Rentenbeiträgen.
Ja, das wäre ja so, wenn man dann die anderen Einkommen auch einbezieht in die dann.
Genau, klar, das ist ein anderer Punkt, genau. Also weitere Einkommen einbezieht. Klar, wir haben natürlich in der Zeit auch vorhin kurz angedeutet, dass die Hochverdiener und die Superreichen steuerlich entlastet worden sind, keine Frage. Der Spitzensteuersatz, Abgeltungssteuer und Vermögensteuer und Erbschaftssteuer war da noch gar nicht mit drin. Gleichzeitig eben die Mittelschichten und auch die Besserverdiener doch relativ hoch belastet werden. Das finde ich ganz von der Hand zu weisen. Bloß das wieder umzudrehen, diese Tendenz, wäre vielleicht verteilungspolitisch.
Nein, es geht ja darum, die Kapitalerträge und zum Beispiel auch alle Vermögen in die
genau, das kann man ja an verschiedenen Stellen machen. Sie können es in der Sozialsicherung machen. Sie können natürlich auch versuchen, den Spitzensteuersatz anzuheben, die Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer auszuweiten. Da kriegen Sie potenziell viel Geld in die Kasse. Allein das hat natürlich auch Wirkungen bei den Unternehmen auf den Kapitalmärkten. Stichwort Steuerflucht, Steuerarbitrage. In der globalisierten Welt ist uns das, hat ja auch einen Grund gehabt, warum wir eben diese Steuern gesenkt haben. Also ich würde schon noch sagen, da geht was. Also ich sage immer, okay, mit ein bisschen gutem Willen und wenn der politische Wille da ist, der momentan breit nicht vorhanden ist, könnte man da schon 20 bis 30 Milliarden über so einen wohl ausgewogenen Mix von reichen Steuern, in Anführungszeichen, könnte man schon mehr, bloß was sind 20 bis 30 Milliarden, sind im Steuersystem oder sind schon was, aber eben in der sozialen Sicherung gemessen an den Dimensionen, die auch Kollege Kaltenborn vorhin an die Wand geworfen hat, ist das relativ wenig. Letzter Punkt noch, CO2-Besteuerung oder CO2-Bepreisung. Da arbeiten wir auch gerade dran, ist ein aktuelles Thema. Da ist man aber jetzt, glaube ich, eher auf dem Weg, was Sie auch angedeutet haben, wie in der Schweiz, dass man zwar dann die Mittel, die man aus einer höheren CO2-Abgabe einheitlich breit bepreist oder meinetwegen auch Ausweitung des Emissionshandels und dann aus den Zertifikaten, die man dann versteigert, das Geld, das man dann reinnimmt, eher an die Bürger, aber breitenwirksam auszuzahlen, haben sie auch an, wie in der Schweiz das gemacht wird, also das ist transparenter, führt auch in der Verteilung dazu, dass die armen Leute davon sogar profitieren, weil wenn jeder das Gleiche kriegt, dann macht das bei den armen Leuten natürlich in Relation zu den Einkommens- und Lebensverhältnissen viel mehr aus. Im Prinzip sinnvolle Sache kann man machen, damit kann man vielleicht die Umwelt besser voranbringen und auch wirksame CO2-Bepreisung implementieren und durchsetzen. Bloß, dann hat man aber kein Geld, um das noch zusätzlich in die sozialen Sicherungssysteme hineinzuschießen, um dann eben weitere Dinge zu finanzieren. Man kann das Geld nur einmal ausgeben.
Okay. Achtung, warte mal, ich wollte noch einen
Punkt. Der Wohnungsbau.
Ja, da komme ich. Wir haben nämlich noch unsere Folien, Ihre Zwischenergebnisse. 40 Personen haben sich gemeldet. 40% für Nationallösungen, 30% EU-weit, eine Menge. Großer Auftrag auch an uns. Aber 21% Schleswig-Holstein. Also, Schleswig-Holstein ist nicht unbedeutend und das mit dem Thema Wohnungspolitik, das ist sicherlich auch ein Teil der Landesangelegenheit und das ist eine sehr interessante Frage. Wir greifen Ihre Frage gerne auf in den weiteren Überlegungen, weil in der Tat, das ist eine sehr, sehr spannende und schwierige Frage, dass der Anteil der Wohnungskosten an den verfügbaren Haushaltseinkommen in den letzten Jahren für eine ganze Reihe von Einkommensgruppen extrem hoch ist. Ne? Und dass wir teilweise Wohnungskostenanteile von 50% und mehr haben. Und da kommt natürlich keine Sozialpolitik, keine Transferpolitik mehr hinterher. Und das ist ein Dilemma, also wie man damit vernünftig umgehen kann. Aber einfache Patentrezepte, Sie haben eine nette Idee vorgetragen, solche Ideen gibt es seit einigen Jahren in der Diskussion. Ja. Wir werden es überlegen, werden aber natürlich, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir alle noch so tollen Ideen rechnerisch prüfen können. Ja, erstmal danken wir Ihnen ganz herzlich. Okay. Wir haben jetzt zwei weitere Männer, das heißt, wir sind...
Ja.
Trotzdem nett, dass Sie da sind. Ja? Trotzdem nett, wollen Sie was sagen? Aber wir können schon nächste Folie anrufen, dann können Sie dazwischendurch, wenn Ihnen die Männer zu viel sind, sich mit Ihrem Smartphone beschäftigen.
Genau.
Ja, das ist ja auch. Aber jetzt dürfen Sie ran. Wollen Sie sich kurz vorstellen?
Ja, guten Tag, mein Name ist Torben Schmidt. Ich war mal Abgeordneter 5 Jahre lang im Schleswig-Holsteinischen Landtag in der letzten Legislaturperiode. Habe eine Ausbildung gemacht, früher als 16-Jähriger nach der mittleren Reife, fange jetzt an zu studieren. Und wenn ich meine eigene persönliche Lebensbiografie angucke, Klammern wir mal das Abgeordnetendasein außen vor, aber ich fange jetzt an, mit 30 nochmal zu studieren. Ich bin jetzt quasi 5 Jahre mindestens raus aus der Zeit, wo ich in die Rentensysteme einzahle. Und entsteht da quasi in der Altersvorsorge eine Lücke, dadurch, dass ich mich neu aufstelle in meinem Leben, mir neue Fähigkeiten aneigne. Und es wurde auch angesprochen, ich weiß gar nicht, wer von Ihnen das war, die Notwendigkeit, sich auch im Arbeitsmarkt immer wieder als eigene selbstständige Person neu zu entwickeln, neue Fähigkeiten zu lernen. Wie passt das zusammen? Also sozusagen, wenn ich auf meine Zukunft denke und es bedeutet, ich muss mir neue Fähigkeiten aneignen und gleichzeitig dann Nachteile in der Rente bekommen, funktioniert nicht. Also da brauchen wir doch offensichtlich einen Anpassungsbedarf. Und die andere Frage, die sich mir stellt, ist sozusagen, wenn ich mir die Arbeitsrealität von mir oder auch anderen Menschen und Freunden von mir angucke, die 30 sind, 40 sind, ich habe den Eindruck, es wird zunehmend irrelevanter, wo die Arbeit geleistet wird. Also sprich, viele von meinen Freunden sind auf Reisen, sind selten an einem Ort und arbeiten trotzdem kontinuierlich weiter. Und da stellt sich mir die Frage, das ist halt auch auf den Blick der Wohnungsbaupolitik halt auch sehr interessant, ist die Eigentumswohnung überhaupt das bevorzugte Zukunftsmodell oder das Eigenheim junger Menschen, wenn A, erstens der Jobwechsel häufig einen Umzug mit sich bringt oder halt einfach auch gar nicht gewünscht werden möglich, an einem Ort lange Zeit da zu sein. Brauchen wir da nicht irgendwie auch flexiblere Systeme?
Ich fange mal politisch an mit ehemaligen Kollegen. Wir saßen ja beide im Finanzausschuss 5 Jahre lang und haben gemerkt oder beide gelernt, was geht und wo sind finanzielle Ressourcen im Zweifel erschöpft. Ich will mich auf die erste Frage beschränken, weil ich glaube, die Frage Eigentumsbildung überlasse ich immer gerne denjenigen, die diesen Wunsch haben. Ich finde, das muss möglich sein, auch in der Bundesrepublik. Ich habe die Vorbilder, die Sie aufgezählt haben, die habe ich auch im Kopf, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland. Die Frage, glaube ich, du hast da eigentlich ein bisschen aus deiner Erwerbsbiografie, neudeutsch gebrochenen Erwerbsbiografie erzählt und auch dazu noch dargestellt, dass es immer mehr Menschen gibt, die völlig ortsungebunden arbeiten. Im Zweifel, das wünscht sich ja ein modernes Unternehmen beinahe, auch über Landesgrenzen hinaus, möglicherweise sogar über EU-Grenzen hinaus, um einfach einen anderen Horizont zu bekommen. Und genau das war ein Teil, der uns ja dazu bewogen hat, wenn ich an die Koalitionsverhandlungen denke, jetzt nicht für den Kollegen Torben Schmidt zu sorgen, aber zu berücksichtigen, dass dieser Satz aus meinem Grußwort, dass die Regelmäßigkeit einer Erwerbsbiografie, wie wir sie kennengelernt haben, möglicherweise bei unseren Eltern, da hat man die Ausbildung zum Bankkaufmann auf der Sparkasse oben im Ort gemacht und in 45 Jahren war man dann vielleicht zum Filialleiter aufgestiegen und hat sein Erwerbsleben auch oben im Dorf beendet und ist dann nach 45 Jahren, also der sogenannte Eckrentner, ist dann nach 45 Jahren in die Rente gegangen und irgendwie war schon mit 16 klar, was einen mit 65 erwartet. Das gibt es fast nicht mehr. Und hätte Simone Lange jetzt nicht so kritisch über die Teilzeit geredet, hätte ich dazu noch gesagt, mir wäre gerade in den sozialen Berufen, also egal ob Erzieherin oder Pflegerin, wäre es mir sehr recht, wir würden Bedingungen schaffen, dass man von Teilzeit zu jedenfalls deutlich mehr Erwerbsstunden kommen könnte, um sozusagen eine Fachkräftelücke jedenfalls ansatzweise zu schließen. Aber die Frage für das Zukunftslabor ist ganz zentral, wie man mit gebrochenen Erwerbsbiografien umgeht, wie man Lücken füllen kann. Ich weiß nicht, ob das mit einem Grundeinkommen geht oder mit einem Bürgergeld. Aber ich glaube, das ist ein elementarer Bestandteil der Frage, wie sieht eine soziale Sicherung in der Arbeitswelt 4.0 aus? Und das gilt explizit auch für die Frage, was ist denn, wenn ich mein Erwerbsleben unterteile? Ich bin ein Drittel in Deutschland, bin ein Drittel in der EU und ein Drittel bin ich meinetwegen in den USA und in Neuseeland. Auch für einen solchen, da kann man sagen, ist doch das Problem der Person. Nein, ich glaube schon, dass es zu einer modernen sozialen oder zu der modernen sozialen Frage dazugehört, mit zu berücksichtigen, dass das, was wir als Globalisierung der Wirtschaft kennenlernen, dass das auch für die Menschen gelten muss, weil wir sonst Das ist jedenfalls meine These und auch sozusagen meine Triebfeder, das zu betreiben, weil wir sonst die Akzeptanz in unserer Demokratie als das beste gesellschaftliche, politische Modell verlieren. Und genau diese Erosion, die ja schon angefangen hat, wie wir wissen, die möchte ich eigentlich nicht, oder die möchte ich zumindest mit einer sozial flankierenden Politik der Prozesse, in denen wir mittendrin sind, dem entgegensteuern. Du hattest mir das Mikrofon gefallen. Ja.
Darf ich da ganz kurz noch dazu? Ja, ich bin ja Professor an der Hochschule für Erwerbstätige. Ja. Also ich habe 20 Stunden die Woche Studenten, Bachelor und Masterabschlüsse machen und gleichzeitig arbeiten. Diese Studenten sind im Sozialversicherungssystem. Die haben keine Lücke. Problem taucht also auf, wenn sie komplett rausgehen und dann Vollzeit studieren. Dafür ist unser System nicht gebaut. Das ist einfach nicht vorgesehen. Da haben wir eine Systemschwäche. Kurzfristig kann man sich also nur so anpassen, dass man einen Arbeitgeber sucht, der einen nimmt, die Sozialversicherungspflicht damit gegeben ist und dann noch nebenberuflich in einem Modell wie 3 Tage arbeiten, 2 Tage studieren, dann ist man sozusagen in der Realität dessen, was im Moment möglich ist. Alles andere ist dann schwierig und da braucht es tatsächlich neue Instrumente. Ein Instrument, das beispielsweise jetzt von der IG Metall vorgeschlagen wurde, ist das Transformations-Kurzarbeitergeld. Genau dieses sieht sowas vor, dass man rausgeht aus einer Beschäftigung, sich 2 Tage qualifiziert und dabei nur auf einen Teil seines Einkommens verzichtet, weil die Bundesagentur für Arbeit, wenn denn sowas kommen würde, dann aufstockt, so wie das früher bei Kurzarbeitergeld war. Also es gibt schon immer wieder neue Vorschläge, die dieses Thema aufnehmen. Das ist ein ganz wichtiges.
Vielleicht darf ich trotzdem mal was fragen, mal nachhaken. Noch jemand weiter aus da? Hallo. Ganz kurz mal eine Frage an Sie. Wovon leben Sie jetzt in diesen 5 Jahren? Weil davon hängt natürlich der Staat und sozialen Sicherung ab, das ist ja der Hinweis.
Also ich bin wahrscheinlich von meiner Erwerbsbiografie da wahrscheinlich sehr privilegiert. Ich habe zum Teil erstmal Übergangsgeld bekommen als Abgeordneter, was man als Anspruch hatte. Aber das läuft natürlich auch irgendwann ab. So, und in meiner Biografie ist, ich musste mir jetzt mühsam einen Werkstudentenjob suchen, klar. Das ist eine Möglichkeit. Aber wenn ich manchmal sozusagen beurteile, in welche Situation ich dadurch geraten bin, als sozusagen 30-Jähriger, das Einkommen eines Werkstudentenjobs ist ja quasi mehr oder weniger ausgelegt für Leute, die Kindergeld noch dazu bekommen, Unterstützung von den Eltern und so weiter und so fort. Ich habe das natürlich nicht. Und so ein Werkstudentenjob bedeutet halt auch, dass man keinen Kündigungsschutz hat, man hat keine Arbeitslosenversicherung. Das bedeutet, wenn mein Arbeitgeber mir kündigen würde, hätte ich von 0, nichts von heute auf morgen innerhalb von 2 Wochen gar kein Einkommen. Und es ist extrem schwierig, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ein selbst hochqualifiziert und mit viel Erfahrung, viel Kontakten, ist es extrem schwierig, einen Job zu finden, der 20 Stunden die Woche Zeit frisst und dann nebenbei noch studieren kann. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Okay. Ja, noch weiter. Darf ich noch eine, bevor du was sagst, oder sag du was, dann sag ich noch was dazu. Sprich.
Ja, ich versuche es kurz zu machen. Also vor meinem geistigen Auge sind Sie als künftiger Akademiker Ihr gesamtes Leben betrachtet, Nettozahler an den Staat, hoffe ich jedenfalls. Ja. Und die Frage, das knüpft ein bisschen an, was Herr Jäger gerade gefragt hat, die Frage, die ich viel relevanter finde, als die, was bedeutet das für Ihre Rente irgendwann mal? Ja, da, Sie verdienen hoffentlich nach dem Studium so ordentlich, dass das kein Problem ist. Die viel interessantere Frage ist, wie man organisiert, dass Sie während Ihrer Ausbildung sich auf Ihre Ausbildung konzentrieren können und nicht den ganzen Tag damit rumlaufen und überlegen, wo kriege ich das Geld her? Das hat Herr Jäger auch gerade gefragt. Also das, finde ich, ist die Frage, die vorrangig sozialstaatlich geklärt werden muss. Aber die andere Frage, ob Sie denn am Ende der Rentenansprüche haben oder nicht, die finde ich ehrlich gesagt sekundär, weil ich finde, Sie sollen Nettozahler an den Staat sein. Ob Sie dann ein bisschen mehr Rente kriegen und dafür ein bisschen mehr Steuern zahlen oder ob man es darüber organisiert, dass Sie ein bisschen weniger Rente kriegen, das würde ich sagen, ist sekundär.
Kollege Kaltenborn ist natürlich ein feuriger Mensch, aber das ist eben von der Piratenpartei nicht an, oder?
War ich mal.
Waren Sie mal, ne? Ja, ist ja auch ehrenwert. Das heißt, nein, aber ich finde es toll, dass Sie sich mit der Frage Rente beschäftigen. Macht der Pirat ja früher nicht. Ne? Ja, hat er nicht gemacht. Also finde ich schon eine schöne Sache.
Also da muss ich mal eben kann man
immer schützen. Okay, Entschuldigung. Okay. Nein, ich finde, es ist weder das eine ist das andere auch nicht falsch, weil ich finde in der Tat die Frage relevant, wie du in einem Programm lebenslangen Lernens Phasen der Weiterbildung mit einer relativ, einer gewissen Freistellung auf einem niedrigen Niveau. Sie wollen natürlich während des Studiums, wollen Sie jetzt nicht dicke Geld verdienen, aber es muss zum Überleben reichen. Und wie kriegt man da ein Arrangement hin? Und das ist ja auch einer der Impulse in der ganzen Grundeinkommensdiskussion. Und wie man das organisieren kann, das werden wir genau diskutieren. Also welche Formate sind da passend, welche finden Legitimität auch in der Bevölkerung und welche sind finanziell auch tragfähig. Es gibt Staaten wie in Skandinavien, die zahlen Studenten elternunabhängig ein auskömmliches Studiengehalt für 5 bis 6 Jahre. Solche Staaten gibt es in der Welt, ne? Und es ist nicht zu Schaden der Staaten. Ja? Und umgekehrt haben wir bei uns ein Problem, dass ein immer höherer Anteil auch meiner Studierenden sind 30%, knapp 30% BAföG-Empfänger überhaupt in Deutschland, 70% nicht. Das heißt, sie sind von ihren Eltern abhängig, müssen sie verklagen, tun sie in vielen Fällen nicht. Wir haben im Laufenden Verwerfungen. Und da auch in so einem Beispiel sich die Frage zu stellen, wie lebenslanges Lernen optimierter werden kann, danke ich Ihnen. Dürfen wir den nächsten Männer holen? Der nächste Mann. Danke. Ne? Ja, wenn Sie kurz vorstellen.
Ich bin Dirk Justus Hetschel aus Neumünster. Ich bin Hausarzt und Betriebsarzt und beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Es geht hier ja so ein bisschen um die Zielsetzung, auch für das Zukunftslabor. Wir haben ja nun Vorträge gehört, die die heutigen Zahlen mal versuchen vorzuschreiben. Wie entwickelt sich das in der Zukunft? Die Frage ist natürlich, was wollen wir qualitativ in der Zukunft? Wie soll die Zieldefinition aussehen? Wollen wir einfach die heutigen Proportionen fortschreiben und durch irgendwelche Tricks und Kniffs und mehr Geburten die Gesellschaft sozusagen proportional weiter fortschreiben, oder soll es qualitative Veränderungen geben? Ich denke da zum Beispiel, gerade wenn wir das Beispiel Grundeinkommen nehmen, ist ja ein wichtiger Punkt auch der Rückgang der Sozialverwaltung, die dann vielleicht frei werden als hochqualifizierte Menschen in Zukunft in anderen Berufen, da wo Produktivität erfordert wird, dort tätig zu werden. Natürlich müssen wir uns auch fragen, ob wir als Exportweltmeister allein im EU-Maßstab gesehen wirklich die Werkbank der EU sein müssen. Es hat uns auch nicht so sehr viel Reichtum gebracht, denn die Eigentumsquote und die Besitzstandsquote in den südlichen genannten Ländern, der Griechen, der Italiener, der Spanier, ist wesentlich höher. Also, dass wir nun zu den Reichsten in diesem EU gehören, kann man bei Weitem nicht sagen. Wir sind nur sehr einkommensstark, aber nicht besitzstark. Und wir haben ja als Urzelle des Sozialsystems, das ist die Familie vor Bismarck gewesen, und jetzt haben wir dann über 100 Jahre ein sehr ausgebautes Sozialsystem. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft und müssen uns fragen, jetzt haben wir lauter einzelne Elemente, kann man da wirklich, wie ist die Perspektive? Und worin, und das ist die Schwierigkeit, es wird ja sich hineintragen, der Gedanke der Veränderung in alle Lebensbereiche. Das betrifft ja nicht nur die Sozialsysteme. Ich denke mal meinetwegen an das Familienrecht. Wenn es darum geht, dass Eltern sich nicht mehr um die Finanzen streiten müssen, weil sie bei einer Trennung sozusagen erheblich Probleme haben, den Lebensstandard zu halten und für die Kinder zu sorgen, wer sorgt, wer bezahlt, wer kümmert sich. Wenn das mehr so gesellschaftlich getragen wird, hat das eine enorme Entspannungswirkung, zum Beispiel in diesem Bereich. Da wird es Veränderungen geben. Das ist jetzt nur ein einziges Beispiel. Wohnung ist natürlich auch. Wir haben in Neumünster Kleinstwohnungen, brauchen wir immer mehr. Warum? Weil wir Paare haben, die dann, wenn sie in die Gefahr laufen, dass einer arbeitslos wird, also unverheiratete Paare mit Kindern, dann zieht einer aus, der Erwerbstätige, in eine Kleinstwohnung, hat das Einkommen, und die zurückbleibende, häufig die Mutter mit Kindern, wohnt auf Hartz IV, dann in der Wohnung, und der erwerbstätige Vater oder Freund oder wie auch immer wir ihn bezeichnen, sorgt dafür, dass der Lebensstandard der Familie höher ist. Würde er sozusagen zusammenleben bleiben mit dieser Familie, würde das gesamte Familieneinkommen auf Hartz IV runternivelliert. Das sind Tendenzen, die sind nicht klein, die sind schon sehr ausgeprägt. Und das ist etwas, was ich als Ziel definieren möchte, nämlich die Neutralität. Ich möchte, dass ein Sozialsystem neutral ist, nicht, dass morgens um 5 Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Wohnungen mit Polizeigewalt eindringen und schauen, ob männliche Unterwäsche bei der Frau ist, die dort die Kinder betreut, um dann anschließend die, damals war es die Sozialhilfe, vor 20 Jahren war ich in so einem Beschwerdeausschuss. Das sind alles Elemente gewesen, die mich motiviert haben, in den letzten 20 Jahren an diesem Thema intensiv zu arbeiten. Und ich freue mich natürlich, dass es jetzt soweit ist, dass es hier in die Öffentlichkeit getragen wird. Aber es geht in viele Bereiche. Wir können doch unsere Gesellschaft, unsere gesamtwirtschaftliche Position ist doch einfach wichtig, dass wir alle davon leben können. Und daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Dass wir so arm werden als Gesellschaft, dass wir alle nicht gut leben können, diesen Zweifel habe ich nicht. Es ist immer eine Frage der Verteilung, auch der Verteilung des Wohnraums. Auf dem Land haben wir sehr viel Überschüsse, in den Städten Engpässe. Das hat Gründe, kann man darüber diskutieren, wie man vielleicht die Verteilung besser hinkriegt. Also das sind alles die Themen, also nicht die Fortschreibung und die Angst, wir müssen jetzt demografisch für mehr Kinder und für längere Lebensarbeitszeit sorgen, sondern eben zu definieren, wie wollen wir unsere Gesellschaft entwickeln und wie kann unser gesamtgesellschaftliches Zusammenleben gut aussehen. Die Kleinfamilie ist nicht mehr der soziale Umverteilungsträger von den Alten oder von den Jungen zu den Kindern und Alten, sondern es ist eben ein staatliches System geworden.
Herzlichen Dank. Vielleicht wollen wir gleich noch die zweite Frage anschließen und dann zusammen.
Ja, das passt auch. Nico Fleming, moin. Danke für die Veranstaltung. Noch einmal zurück auf den Produktivitätszuwächs. Ein
bisschen mehr direkt zum Mund vor.
Also ja, so bin ich besser verständlich. Ja. Noch einmal zurück zu den Produktivitätszuwächsen. Wenn ich die Entwicklung richtig betrachte, dann findet die statt. Ich mag Ihren Optimismus. Die Tendenz, die ich im Moment sehe, ist die, dass die Gewinne der Produktivitätszuwächse in immer weniger Händen landen. Wir haben die Situation in Deutschland, wenn der Spiegelbericht von vorletzter Woche richtig ist, dass das Vermögen sich auf 45 Personen verteilt, die mehr haben als die Einkommensschwächeren 50%. Jetzt zu unserer Frage. Wir können uns viel zu sozialen Sicherungssystemen und was wir uns wünschen ausdenken. Aber gibt es bereits politische Konzepte, wie wir die Verteilungsgerechtigkeit herstellen können? Das heißt, wie wir die Reichsten in dieser Gesellschaft davon überzeugen, sich daran zu beteiligen? Denn bei der Finanzierung, da sehe ich das eigentliche Problem.
Okay, das sind jetzt zwei wirklich verschiedene Fragen, muss man sagen. Wollen wir noch eine dritte, noch verschiedene Frage dazu nehmen? Lauter alte weiße Männer? Nein, ja. gehört dazu, ist völlig okay.
Ja. So. Ja, mein Name ist Andreas Sich, ich komme aus Flensburg.
Da können auch die älteren weißen Frauen dazu kommen. Kommt ruhig hoch. Ja.
Kommunalpolitik und bin auch in der Landesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen. Bisher fand ich, diese Bestandsaufnahme, haben wir nur eine Bestandsaufnahme gehört. Die Frage ist ja, wie geht es weiter mit der ganzen Geschichte? Lohnt sich da nicht auch mal ein Blick über die Grenzen? Also beispielsweise, wenn ich die Wohnungspolitik in Dänemark sehe, da sind ganz, ganz stark die Kommunen auch mit eingebunden, viel stärker. Die haben die Probleme heute nicht, die wir haben. Das Rentensystem, wenn ich da mal nach Österreich gucke oder nach, in die Niederlande, auch die Schweiz, ja, auch da ist letzten Endes, haben wir eine andere Situation wie jetzt. Die Frage ist ja, unsere Probleme von heute, die kommen mir vor wie so plötzlich wie Weihnachten. Das heißt also, mindestens 20 Jahre konnte man eigentlich schon diese ganze Geschichte voraussehen. Und jetzt ist es so, dass wir wie ein Auto, wo man weiß, die Bremse ist kaputt, man fährt trotzdem und auf einmal treten wir auf das Bremspedal und stellen fest, es tut sich nichts mehr. So, und momentan sind wir in dieser Situation. Und letzten Endes denke ich auch in einer Bestandsanalyse mal zu gucken, wie haben es die anderen gemacht, die heute besser dastehen in bestimmten Bereichen. Wäre sicherlich ein Ansatz. Und die zweite Sache, das Thema Digitalisierung, das hatten Sie eben schon angesprochen und es wurde auch in dem Vortrag erwähnt, Digitalisierung ist in meinen Augen nur dann ein Erfolgsmodell, wenn wir auch die soziale Verteilung, eine gerechte soziale Verteilung hinkriegen, denn sonst wird es so sein, dass die soziale Schere immer weiter auseinandergeht. Und das ist der Punkt, um den man sich kümmern muss. Und das ist auch meine Frage gerade auch an die Politik. Besteht eigentlich da auch die Bereitschaft, radikal auch mal neue vielleicht Methoden anzuwenden, um diese soziale Gerechtigkeit herzustellen. Ich denke da vielleicht an Grundeinkommen, ich denke aber auch an das Thema Gemeinwohlökonomie. Es gibt ja viele Aspekte, wo sich Leute mit beschäftigen, wie können wir Gesellschaft verändern. Dritter Punkt, und dann komme ich auch zum Abschluss, Perspektiven. Es ist ja so, dass heute jemand, der 20, 25 oder 30 ist, gerade eine Lehre abgeschlossen hat und im Berufsleben, ins Berufsleben schlittert, der gerade ein Studium abgeschlossen hat und auch anfängt zu arbeiten, über diese befristeten Verträge überhaupt keine Chance hat, eine Familie zu gründen und sich eigentlich um sein weiteres Leben im familiären Bereich zu kümmern. Er muss sich rein auf seine wirtschaftliche Karriere konzentrieren und dann die Frage zu stellen, ja, wie ist es denn eigentlich mit der Geburtenrate und mit der Kinderquote überhaupt realistisch, dass sie gesteigert werden muss unter diesen Rahmenbedingungen?
Uff, das ist eine Frage. Also bevor sich Minister Gart auf Radikalisierungspfade begibt, ne, kann nur kurz nachdenken, verschiedene Antworten. Ich wollte nur ganz kurz auf Ihren Beitrag sagen, da könnt ihr da auch noch was dazu sagen. Ich finde erstmal Ihr Votum, dass Sozialpolitik, sag ich mal, familiensystemneutraler sein soll, das höre ich so bei Ihnen ja raus, dass solche sozusagen unterhaltsrechtlichen Dunkelfelder, die ja offensichtlich mit Anreizsystemen verbunden sind, dass wir das versuchen zu modifizieren. Ich glaube, das sollte ein Auftrag auch eines Zukunftslabors sein. Ist aber nicht einfach. Ist nicht einfach zu lösen. Da müssten Sie mit Ihrem Koalitionspartner aus der Staatskanzlei, naja, immerhin, CDU, Entschuldigung, CDU gibt es ja auch, ne? Und die CDU,
der sitzt
auch von der CDU.
Ja, ich werde da schon helfen.
In der CDU sind auch Menschen aufgewacht. Die haben gemerkt, naja, wenn ich wirklich will, sozusagen genau auf Ihre letzte Frage, dass Menschen mit Frohsinn und mit einer gewissen Zukunftsfreude ins Leben, auch in Familiengründung eintreten, dann darf ich nicht bestimmte Dinge so organisieren, dass die Familiengründung erst immer später erfolgt, ja, wenn die Biologie nicht mehr mitmacht. Genau. Also einfamilienpolitisch. Also soweit gebe ich, kann ich Ihnen nur völlig recht geben. Auf Ihr verteidigungspolitisches Punkt werden wir vielleicht noch in der Schlussrunde eingehen. Finde ich eine interessante, wichtige Frage, die verteidigungspolitische. Da ist natürlich der Minister Gart gefragt. Eines der Aufträge des Zukunftslabors, das können Sie nachlesen, wir haben extra den ganzen Auftrag der Regierung nachgedruckt in unserem Buch. Warum? Weil ich Transparenz haben möchte. Weil wir können dann gar nicht alles beantworten können. Das werden wir gar nicht schaffen. Muss ich mal sagen. Geht nicht. Aber zum Beispiel eine Frage, ihr wolltet wissen, soll es mehr in Richtung Steuerfinanzierung gehen? Oder mehr, also welche Richtung soll die sozialpolitische Entwicklung nehmen? Und mit der Steuerfinanzierung, das schreibt ihr nicht genauer im Auftrag, was ihr damit assoziiert. Ich assoziiere natürlich genau das, was Sie sagen. Nämlich, dass es sozusagen eine größere Grundgesamtheit von Zahlungskräftigen herangezogen wird. Ja, so assoziiere ich damit. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht meint es die Regierung ganz anders, hat sie völlig andere Vorstellungen. Aber ich meine nur, das ist so eine der Dimensionen. Also weil offensichtlich ist, wir müssen natürlich also etwas mehr, nicht nur holsteinische Schweiz, sondern vielleicht etwas mehr Verschweizerung Schleswig-Holsteins haben. Vielleicht wird es auf das hinauslaufen müssen. Also etwas mehr Bürgerversicherung, etwas mehr. Wir müssen ja nicht gleich einen Sozialismus ausrufen in Schleswig-Holstein. Das wird mit dem Sozialminister hier nicht machbar sein. Aber zumindest etwas mehr, naja, das will ich auch nicht übertreiben, ich bin ja Wissenschaftler, bin ja hier nicht hier der Agitator, aber dass wir etwas mehr an Gemeinsinn, etwas mehr an Gemeinschaft im Sinne sozusagen auch pflegen. Also im Sinne, ich will nicht Volksgemeinschaft sagen, ist ein blödes Wort, auch wenn es Tönnies solche Leute in Kiel ja auch gesagt haben. Naja, ich meine im Sinne einer gesellschaftlichen Gemeinschaft, dass unser Zusammenwirken ja auch eine Form der Gemeinschaftsbildung ist und dass die auch verletzlich ist. Und so verstehe ich Ihre Interventionen. Dass diese Verletzlichkeit nicht Vorschub geleistet wird, sondern dass man doch ein bisschen mehr auf mehr Zusammenhalt und auf mehr Gemeinsinn orientiert. Das war so ein kleines Vorplädoyer jetzt für die. Ist okay? Kann man das so sagen? Okay, dann schließt sie los.
Also da mir meine eigene Partei auf Bundesebene ja unterstellt, dass ich den Sozialismus innerhalb der Freien Demokraten aufrufe.
Was?
Aber kann ich mitnehmen. Kann ich mit Vorwürfen und Unterstellungen aller Art in dieser Richtung exzellent reden. Ich bin ja nun jemand, der mit Unterstützung einer breiten Mehrheit des Parlaments unter anderem an den Start gegangen ist, eine verlässliche steuerfinanzierte Säule zur Stabilisierung der Pflegeversicherung. Das hat jetzt mit dem Zukunftslabor erstmal wenig zu tun. an den Start gegangen ist, weil ich glaube, dass bestimmte gesamtgesellschaftliche Aufgaben, zu denen die Pflege gehört, auch gesamtgesellschaftlich getragen werden muss. Und nun kommen wir zu einem Teilaspekt Ihrer Frage, den ich aber einfach aufnehmen möchte. Ich bin seit 1995, darf ich in Schleswig-Holstein sein, also ich bin schon fast so jemand, der sich integriert hat, sogar die Sprache einigermaßen beherrscht. Und erlebe bei großen politischen Debatten zur Bildung, zur Gesundheitsversorgung, aber auch zunehmend zur Alterssicherung, Rente beispielsweise, macht es sich Deutschland, kann man sagen, einfach oder schwer. Also wir wollen Bildung wie in Finnland möglicherweise, wir wollen Gesundheit wie in der Schweiz vielleicht oder dann doch lieber wie in Dänemark, was übrigens was Unterschiedliches ist. Und wir wollen Rente, meinetwegen wie in Österreich. Das kann man machen. Das Problem der aktiv politisch Handelnden ist immer, wir haben ein gewachsenes System der umlagefinanzierten sozialen Sicherungssysteme. Ich sage das deswegen nochmal so deutlich, weil das Ding über 100 Jahre gewachsen ist. An das haben wir uns gewöhnt. Äquivalenzprinzipien sind über 70 Jahre hin fortlaufend durchbrochen worden, weil man einfach gesehen hat, dass das so in Reinkultur, wie man es in einem Lehrbuch der Finanzwissenschaft oder der Sozialökonomie definiert, dass es nicht funktioniert. Ich finde es gut, über den Tellerrand zu gucken. Ich gucke auch gerne weiter, also ich gucke auch gerne nach Kanada, ich gucke mir auch gerne das Gesundheitssystem in den USA an, damit ich weiß, was ich im Zweifel nicht möchte. Also das sind Dinge, die sollten wir tun, aber die Frage ist dann, deswegen, ich versuche mal so irgendwie alles drei miteinander aufzunehmen. Wenn ich sage, dass soziale Sicherung in Deutschland, jetzt mal unabhängig davon, was kommt am Ende beim Zukunftslabor raus, welches Modell soll es denn werden? Ich bin sowieso davon überzeugt, dass es immer ein Mix aus unterschiedlichen Vorstellungen am Ende werden wird. Wenn ich das möchte, muss ich mir, glaube ich, ganz genau angucken, wie wirken denn einzelne Steuerarten. Indirekte Steuerarten wirken ganz anders als direkte Steuerarten. Wie möchte ich steuern? Möchte ich mehr in den Konsum gehen? Dann muss ich aber wissen, wen trifft denn eine Konsumsteuer relativ gesehen am härtesten und wen trifft im Zweifel eine direkte Steuer? Vielleicht möchten wir dahin, wenn es um das Gerechtigkeitsempfinden geht, also Einkommensteuer, Vermögenssteuer, wie auch immer man das in Zukunft ausgestalten will, wen trifft es da? Also auch die Frage vielleicht miteinander verbinden, wer oder über welche Instrumente will ich Verteilungspolitik denn steuern? Die gesetzliche Krankenversicherung und die gesetzliche Rentenversicherung sind inzwischen längst verteilungspolitische Instrumentarien in der Hand des Staates. Es ist nicht mitnichten nur das Steuersystem. Die Frage der Familienformneutralität, so will ich das mal übersetzen, ist ja auch, also aus meiner Sicht gerade als Liberaler, eine ganz spannende Frage, welche Risiken einer bestimmten Familienplanung sozialisieren wir, also überantworten wir in Zukunft der Gesellschaft? Ich habe die Frage bei der Pflege, glaube ich, für mich und jedenfalls für unsere Regierung sehr deutlich beantwortet, weil ich glaube, dass bestimmte Faktoren die Notwendigkeit für die Arbeitsmärkte, aber auch die Notwendigkeit in einer zivilisierten Gesellschaft, Pflegebedürftige ordentlich versorgen zu können, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das mag man vor 60 Jahren mit Sicherheit anders oder vielleicht sogar noch vor 20 Jahren mit Sicherheit anders gesehen haben. Und diese Entwicklung mit aufzunehmen und in einen Prozess zu speisen, der deswegen so aus meiner Sicht so komplex, so kompliziert, aber auch so spannend ist, weil er eben nicht eindimensional, wir stricken uns ein neues Modell der sozialen Sicherung, das irgendwie 40 Jahre hält, trotz Digitalisierung, was weiß denn ich, was für eine Revolution es in 20 Jahren gibt. Das heißt ja nicht, dass die Digitalisierung, über die Speermann heute spricht, dass das Ergebnis ist, mit dem wir, Marit, wenn wir gesund bleiben, in 20, 25, 30 Jahren noch erleben werden. Diese Komplexität mit den ganz unterschiedlichen Ansprüchen auch, Staat muss, also in einer Demokratie jedenfalls, muss Staat immer den Anspruch haben, zu verteilen, um das, was ich vorhin genannt habe, Akzeptanz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch zu erhalten. Und das macht es auf der einen Seite so schwierig, aber ich finde, das macht es auf der anderen Seite auch so spannend. Und um diese Frage zu beantworten, ob Sie das Radikalisierung nennen, wie auch immer, ich bin deswegen so ein Befürworter dieses Prozesses, den wir hier haben, weil er wirklich offen ist, weil vorhin stand dann irgendwann mal keine Denkverbote. Ich finde, ein solcher Prozess mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit der Öffentlichkeit, darf gar keine Denkverbote haben. Ob am Ende alle super glücklich sind mit dem, was da rauskommt, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich glaube, wichtig ist, das haben Sie ja auch gesagt, wichtig ist, dass hier diese Diskussion in Deutschland endlich führt. Ich wäre froh, wenn wir eine Diskussion führen, was ist jetzt Gesundheit in der älteren Gesellschaft wert, was ist uns Pflege wert. Das sind Sachen, die die Niederlande längst beantwortet haben. Ich habe vorhin gesagt, in den 70er gab es die Enquete-Kommission zum demografischen Wandel in der Gesellschaft. Aber darüber zu weinen, dass wir jahrelang in diesem Auto ohne Bremse saßen, hilft ja nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir gucken nicht noch weitere 5 Jahre zu. Ich freue mich darüber, dass Schleswig-Holstein immerhin in dieser nicht repräsentativen Umfrage, dass immerhin ein Fünftel, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, rund 20% sagen, ja, auch eine Landesregierung sollte nicht nur zugucken und im Zweifel weiter zugucken, oder einer sozialpolitischen Geisterfahrt zugucken, sondern sich einmischen. Es ist total einfach, die Ergebnisse von Prozessen einer großen Koalition, die mir vielleicht politisch nicht gefällt, zu kritisieren. Es ist aber schwieriger, ich finde aber auch demokratischer, in irgendeiner Form auch mitwirken, mitgestalten zu können und das heißt Ergebnisse in Zweifel nach Berlin zu tragen.
Danke.
Ja, danke. Danke auch. Die alten Weißen, wenn man
hier. Ja, alles relativ. Wir werden hoffentlich noch älter. Wolltest du noch was sagen?
Ich kann in der Schlussrunde.
Okay. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Wir haben eine Rückfrage an die Runde bekommen, anonym. Frage, nämlich die Frage, die wollten wir mal beantworten. Wir nehmen jetzt jede No One Left Behind. Oh noch, es kommen noch mehr Fragen. Willst du uns vorlesen? Unser Geldsammler. Geldsammler voraus.
Dann sage ich was
zum Geldsammler.
Ich sage was zur zweiten Frage, um mich vor der Beantwortung der ersten Frage zu drücken oder erstmal die Kollegen vorschicke. Ja, klar, also wir hatten ja vorhin auch schon das Thema, wie kann man auch versuchen, die Verteilungsgewinne am oberen Rand, die ja tatsächlich vorhanden sind, das kann man nicht ganz von der Hand weisen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie das in den Medien häufig gemacht wird, aber wie kann man sozusagen diese Verteilungsgewinne wieder stärker mobilisieren für die Gesellschaft? Und da ist diese Frage natürlich auch, was passiert bei den multinationalen Unternehmen, ein Teil dieser Geschichte. Und klar, das ist eben schwieriger geworden. Wir hatten ja auch diese Entwicklung, dass wir die hohen Einkommen und Vermögen steuerlich entlastet haben über die letzten 20 Jahre aufgrund eben dieser bekannten Leitthemen, Schlüsselfaktoren nennen wir das in dem Projekt, also Trends, Globalisierung, internationale Kapitalmärkte. Da gibt es eben dann den Steuerwettbewerb, da nutzen einzelne Länder auch solche Instrumente und die Firmen, die Digitalunternehmen, die Digitalkonzerne, die spielen da ganz exzessiv auf dieser Klaviatur. Da kann man was gegen machen, klar, keine Frage, weil das ist ja nicht Gott gegeben oder in Stein gemeißelt, sondern das ist alles Menschenwerk und da kann man auch... setzt aber voraus, dass das internationale Steuerrecht koordiniert wird, dass sich die Länder einig sind. Das ist das Grundproblem. Und da gab es schon ein paar Ansätze, da waren wir schon auf dem richtigen Weg. Es ist aber zu befürchten, dass das jetzt eher schwieriger wieder wird im Zuge dieser ganzen Renationalisierung der Wirtschaftspolitik, also Brexit, Trump und die einzelnen Länder, jetzt also Unternehmensbesteuerung. Da ist wahrscheinlich eher so, wir werden definitiv in der nächsten Rezession eher darüber reden, die Unternehmenssteuern noch weiter zu senken, weil wir da in Deutschland mittlerweile wieder fast am oberen Rand liegen in den Ländern und da wird es eher einen Weg nach unten weiter geben. Natürlich ist da auch so, dass wir da eben tatsächlich noch relativ hoch besteuern, was man vielleicht noch versuchen sollte. Eben, so, wir haben ja in Deutschland eben, wenn man sich so diese Strukturen des Steuersystems auch ansieht im internationalen Vergleich, relativ hohe Steuern auf Erwerbseinkommen, aber Vermögen wird relativ wenig besteuert. Und die Kunst muss natürlich dann sein, nicht die Unternehmen, wo das Vermögen produktiv eingesetzt wird, da hat man ganz einen Wettbewerb und da muss man vorsichtig sein, aber dass man
aber dass man sozusagen Grundvermögen, die Bodenrente, die jetzt überall steigt, wenn in den Städten das knapper wird, dass man versucht, da wieder stärker hineinzukommen. Da haben wir eben in Deutschland in den letzten 20 Jahren eher wenig gemacht und da gibt es gewisse Möglichkeiten, da stärker zu besteuern.
So, Achtung, Leib- und Magenthemen sind gefährlich. Wir haben jetzt noch 6 Minuten Zeit. Schlussrunde, 4 Personen, 5 Personen sprechen etwas. Minister spricht noch, Kaltenborn, Speermann, ich werde auch noch einen Schlusssatz sagen. Bitte beantworte diese Frage vielleicht mit oder eine andere Frage. Ich beantworte sie auf jeden Fall, die letzte, erste Frage. Okay.
Okay, ich kann mir jetzt aussuchen, was ich beantworte. Ich möchte noch einen Punkt nachtragen, weil es in zwei
Mikrofon.
Oder drei, ich möchte noch einen Punkt nachtragen, weil er in 2 oder 3 Wortbeiträgen so am Rande aufgetaucht ist. Ich glaube, es ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass ich dafür plädiert hätte, man solle sich doch mit den Einzelaspekten der Demografie befassen, also Geburtenrate oder Zuwanderung, und überlegen, ob man da nicht noch an dem Schräubchen was drehen kann, um irgendwas hinzukriegen. Meine Aussage war eigentlich gegenteilig. Meine Aussage war eigentlich eher zu sagen, das hat überhaupt keinen Sinn, an diesen Schrauben zu drehen. Natürlich kann man da ein ganz bisschen dran drehen, aber erstens ist es sehr überschaubar, was man mit dem Drehen da erreichen kann, und zweitens ist es auch sehr überschaubar, was das dann an Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme hat. Mein Plädoyer war eigentlich genau gegensätzlich, deswegen sich mit diesen Stellschrauben gar nicht so viel zu befassen, sondern zu sagen, wir müssen das Problem nicht demografisch lösen, die Demografie ist so, wie sie ist, sondern wir müssen das Problem sozialpolitisch lösen. Das war mir noch ganz wichtig nachzutragen. Zu der 1.000-Euro-Frage mache ich mal eine Überschlagsrechnung. Das sind Ausgaben von 1 Billion Euro ungefähr im Jahr. Gut 80 Millionen Menschen, 1.000 Euro im Monat mal 12 Monate, ist man bei 1 Billion. Jetzt ist die Gegenfrage, welche Sozialleistungen sollen dann stattdessen alles wegfallen? Ich nenne Ihnen jetzt einfach mal Größenordnung.
Stopp. Diese, wir kommen in der Zeit, die Zeitprobleme.
Gut, die machst du denn, Beantwortung.
Okay. Ja, ganz kurz. Der Demokratiebus ist auf uns zugefahren. Wir haben ihn schon lange gesehen und haben es weitgehend ignoriert. Aber Digitalisierung in dieser Form, wie sie jetzt auf uns zukommt, ist doch überraschend. Denken Sie nur an den Winter in der künstlichen Intelligenz, dass wir über Jahrzehnte einfach weitergekommen und jetzt plötzlich. Und von daher, diese beiden Themen, die passen zusammen. Das eine kommt nicht überraschend, das andere kommt überraschend. Digitalisierung kann hohe Produktivitätseffekte bewirken. Genau die brauchen wir, um die Demografie-Themen dann besser bearbeiten zu können. Und insofern haben wir eine große Chance, Digitalisierung und Demografie passen erstmal gut zusammen. Wir müssen es nur so ausgestalten, dass es eben die soziale Flankierung passt. Und da spielt Qualifizierung eine sehr große Rolle. Das war im 19. Jahrhundert eben noch nicht so der Fall. Jetzt schon. Und Qualifizierung, sage ich jetzt mal voraus, wird in 10, 15 Jahren auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Und da wird der Staat in Steuerfinanzierung noch viel mehr eingreifen müssen.
Ich will mich rein auf die 1.000 Dollar, auf die 1.000-Euro-Frage beschränken. Jetzt mal unabhängig von der Hochrechnung ist, glaube ich, die zentrale Frage, was soll denn dadurch ersetzt werden? Was soll dadurch ersetzt werden? Das ist übrigens die Frage, die ich auch meinen Parteifreundinnen und Parteifreunden immer stelle, wenn die über das Bürgergeld philosophieren, sage ich, ja, finde ich auch toll, soll es on top kommen zu allem, was wir haben, soll es Hartz IV ablösen oder soll es radikal, und dann kommt, ich glaube, Sie waren das mit der Sozialverwaltung, die viel geringer wird. Ja, die wird nur geringer, wenn ich das gesamte umlagefinanzierte System der Sozialversicherung abschaffe, jedem Menschen einen Betrag X, 1000, 1500, 800, keine Ahnung, einen Betrag X in die Hand gebe und sage, und jetzt organisier du mit diesem Betrag X dein Leben, inklusiver sozialer Absicherung. Und ich sage Ihnen, das ist dann auch der Sozialismus, jedenfalls innerhalb meiner Partei. Das ist dann der Sozialismus innerhalb meiner Partei. Ich überlasse es dem Einzelnen nicht, ob er sich krankenversichert. Ich will eine Krankenversicherungspflicht. Ich überlasse es dem Einzelnen nicht, ob er sich fürs Alter absichert. Ich bin dafür, dass es eine Pflicht zur Altersabsicherung gibt. Also definiere ich schon wieder, was die Einzelnen mit diesem Betrag machen müssen. Ist also die spannende Frage, worauf wollen wir verzichten oder soll es nur on top kommen, damit wir uns irgendwie besser fühlen?
Okay, bevor wir jetzt, hört man mich? Bevor wir jetzt gleich, bevor wir jetzt gleich nochmal eine andere Beantwortung vielleicht der 1.000-Euro-Frage bekommen, möchte ich Sie ganz kurz noch als letzte Aktivität dazu einladen, unsere Veranstaltung zu evaluieren. Wir haben bei Mentimeter auch eine Folie dafür. Vorbereitung ist auch schon geschehen. Vielen Dank. Dann jetzt gleich an dich.
Ja, ganz herzlichen Dank. Die 1.000-Euro-Frage, ich habe den Kollegen Dr. Kaltenborn unterbrochen, weil das ist die Verdi-Berechnung oder die Berechnung von manchen Journalisten, die geht natürlich nicht. Wie immer wir sowas machen werden, ein Grundeinkommen, ein Bürgergeld, wird es integriert sein müssen in das Gesamtsystem der sozialen Sicherung. Und damit sind diese Art von Rechenoperationen nicht nur nicht notwendig, sie nützen auch überhaupt nichts. Aber welche wir brauchen werden, das ist die große Preisfrage. Und das wird eine schwierige Aufgabe sein. Und das werden wir gemeinsam mit verschiedenen Akteuren, mit Beirat, auch mit der Öffentlichkeit, wir haben es angekündigt, versuchen zu lösen. Wir werden verschiedene Szenarien berechnen und ihr werdet sie dann berechnen dürfen vom DIW. Und das wird nicht genauso aussehen wie deine Berechnung. Vielleicht werden wir auch noch eine Kaltenborn-Berechnung als Notberechnung einfügen. Aber ich will damit nur so ernsthaft sagen, ich glaube, die Frage bewegt die Leute. Aber was unsere Aufgabe ist, deutlich zu machen, wir wollen sie so sachlich wie möglich beantworten. Aber, und deshalb finde ich diese Voten auch von Ihnen, aus dem Publikum, sehr wertvoll, dass wir auch klar machen, worum geht es eigentlich überhaupt? Wo wollen wir eigentlich hin? Also Zukunft ist ja nicht nur ein Projekt, auch gesellschaftliche Zukunft, in das wir hineinschlittern, sondern mit jeder Wahl, mit jeder politischen Wahl, Europawahl, Kommunalwahl, auf der politischen Ebene drücken wir auch unsere Richtung aus, wo wir hinwollen. Und indem die Parteien sich selbst innerlich aufstellen, selbst neu erfinden, einen Sozialisten zum FDP-Minister machen, das war jetzt übertrieben, aber auch in den Parteien wird ja gerungen, auch in den Parteien, hat er selber gesagt, Entschuldigung,
Nein,
Wissenschaftler wiederholen wir nur.
Meine Bundestagsfraktion wirft mir bisweilen vor.
Ich weiß, ich habe schon verstanden. Das sollte ein Witz sein. Also mich freut es, dass wir ins Gespräch kamen. Mir freut es, dass es auch einigermaßen locker und humorvoll abgeht, weil ernsthafte Fragen muss man immer mit einem gewissen Witz beantworten. Jetzt hören wir trotzdem auf. Wir freuen uns, dass wir ein kleines Buffet zum Apero am Schluss haben. Gönnen Sie sich noch eine knappe halbe Stunde und kommen Sie mit uns ins Gespräch. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.